Hallo und herzlich willkommen zu Chat Club, dem Podcast des London Speaker Bureau. Mein Name ist Roland Festring und ich leite das London Speaker Bureau in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das London Speaker Bureau zählt zu den international führenden Redneragenturen mit 20 Büros weltweit.
Die USA haben angekündigt, dass unter anderem Elektroautos zu 100% besteuert werden sollen. China hat Gegenmaßnahmen angedroht. Die Europäische Union ist sich noch nicht ganz einig, wie sie reagiert. Was werden die Chinesen entscheiden?
Naja, wir dürfen nicht vergessen, es ist jetzt Wahlkampf. Also da wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Die Zölle betreffen, wenn man die Zahlen vom letzten Jahr sich anschaut, etwa 12.000 Autos im amerikanischen Markt. Die Chinesen haben schon reagiert und haben gesagt, sie können auf hochmotorige Verbrenner können Sie sich durchaus eine Steuer vorstellen. Also es würde dann den Siebener, die S-Klasse und Porsche betreffen. Autos, die in China nicht hergestellt werden, sondern importiert werden. In Europa ist die Lage unterschiedlich. Franzosen sind dafür, meiner Einschätzung nach eher aus taktischen Gründen. Die Deutschen sind aus guten Gründen dagegen. Die Frage ist jetzt im Grunde, wie wird man das austarieren? Und ich glaube, dass gar nicht so viel passieren wird, bevor die Wahlen passieren in den USA, beziehungsweise dass die Karten dann auch neu gemischt werden.
Wenn man jetzt an die Rolle Chinas in Europa denkt, dann wird den Chinesen natürlich immer vorgeworfen, dass sie sehr auf Spaltung sich konzentrieren, was ja zum Teil auch gut gelingt und was ja auch gar nicht so schwierig ist.
Man kann natürlich auch sagen, ausbalancieren. Also, das ist je nach Blickwinkel ist für die einen, was für die einen Spaltung ist, ist für die anderen austarieren. Wenn man das jetzt mal aus dem chinesischen Blickwinkel sieht, dann hat sich Xi Jinping auf seiner Reise mit dem wichtigsten Land für ihn im Westen, dem stärksten Land im Westen getroffen, im Westen Europas. Das sind die Franzosen. Man hat sich gleichzeitig mit den beiden wichtigsten Ländern getroffen, die eher, ich sage mal, in Richtung Osten und Russland sich orientieren. Da kann man mit einem Recht kann man sagen, das ist Spaltung. Aber man kann auch sagen, man will we weder die einen noch die anderen verprellen. Aber bezeichnend ist dann schon, dass Präsident Xi nicht in Brüssel war.
Also heißt das, ist eher pragmatischer Umgang oder heißt das, ja, wir holen uns das?
Ja, das oder kann man weglassen. Es ist wahrscheinlich beides. Es ist aus der chinesischen Sicht taktisch klug. Es hat natürlich spaltende Effekte, aber es hat eben auch die austarierenden Effekte, dass man sagen will, man spricht mit den einen und mit den anderen. Und ich glaube, was wir lernen müssen, ist diese Ambivalenz auszuhalten, dass etwas nicht eindeutig in die eine oder in die andere Richtung gemeint ist. Sondern eben vielschichtiger ist, als man das auf den ersten Blick vielleicht auch wahrhaben möchte.
Wenn man mit Amerikanern spricht, dann sind die meisten der festen Überzeugung, der weltweite Innovationstreiber sind die USA und das werden sie auch bleiben. Das wird China niemals sein können. Die Chinesen sehen das möglicherweise anders. Wie ist jetzt deine Einschätzung dazu?
Naja, das sehen nicht nur die Chinesen anders, sondern inzwischen große Teile der Welt haben es natürlich verstanden, dass das Silicon Valley, um das jetzt mal sozusagen lokal einzugrenzen, nicht mehr das einzige Innovationszentrum der Welt ist, sondern da kommt eben jetzt sehr viel Innovation aus China, auch in zentralen Bereichen, in denen sie einfach besser sind oder sogar ganz neue Branchen entwickeln, wie im Drohnenbereich, wo die Chinesen 60% Marktanteil haben. Also es geht jetzt vor allem um die ferngesteuerten Drohnen, also die noch nicht bemannt sind. Aber auch im bemannten Bereich sind sie relativ führend. Das heißt, da kommen eine ganze Menge an neuen Themen auf uns zu. Die besten Batterien der Welt kommen inzwischen aus China. Die fortschrittlichsten Atomkraftwerke, die der vierten Generation, kommen aus China. Und die Chinesen laufen sich ja, was den Innovationsbereich betrifft, erst langsam warm. Also wir müssen davon ausgehen, dass es langfristig mindestens zwei Zentren gibt, wenn man das jetzt so ein bisschen holzschnittartig betrachtet. Und es hängt dann an uns, ob wir ein drittes werden oder nicht. Ich glaube, das ist die entscheidende Frage und nicht die Frage, ob die Chinesen das hinkriegen oder nicht, weil diese Frage hat sich eigentlich schon von selber beantwortet. Sondern wir müssen jetzt den Druck spüren aus den USA einerseits und aus China andererseits und schauen, dass wir Europa in die Lage versetzen, in diesem innovativen Wettbewerb mitzuhalten. Und da zeigt sich eben 30 Jahre, nachdem der Clash of Civilization verkündet wurde, also gesagt wurde, jetzt geht es nicht mehr um Wirtschaft, sondern es geht um unterschiedliche Religionen und Kulturen und unterschiedliche Zivilisationen, zeigt sich dann am Ende doch, es ist dann doch wieder die Wirtschaft. Und innerhalb der Wirtschaft die Innovationskraft, die dazu führt, dass Länder absteigen und andere Länder aufsteigen.
Immer wieder heißes politisches Thema ist natürlich die Taiwan-Frage. Das wird in Europa, in den USA und in China sehr, sehr unterschiedlich diskutiert und auch das, die Einstellung, Einschätzung davon ist sehr, sehr unterschiedlich. Wie nimmt das jetzt sprichwörtlich der Chinese auf der Straße wahr? Und im Gegensatz dazu möglicherweise die Chinesen in Taiwan.
Also erstmal muss man sagen, Manöver und Rüstung bedeutet nicht unbedingt Krieg. Wir erinnern uns an die Strategie von Helmut Schmidt in den 80er Jahren, NATO-Doppelbeschluss. Da hat man nachgerüstet, um gleichzeitig zu verhandeln. Das ist mal sozusagen vorweggeschickt. Die Chinesen auf dem Festland wollen natürlich, wenn man sie fragt, wollt ihr ein einiges China, sagen die meisten natürlich ja. Allerdings gibt es diese Einheit nicht umsonst. Denn ein solcher Krieg würde zu einem großen globalen wirtschaftlichen Einbruch führen, weil auf Taiwan 60% der Chips der Welt hergestellt werden. Es würde im Grunde die Weltwirtschaft lahmlegen. Und wenn man die Chinesen jetzt fragen würde, seid ihr bereit, ein Minuswachstum die nächsten 5 Jahre auszuhalten mit dem Effekt, dass ich wirklich langfristig weniger Geld in der Tasche habe, dann würde der Wunsch, dass China eine Einheit wird, wahrscheinlich schon etwas anders aussehen. In Taiwan ist natürlich der Wunsch bei jungen Leuten da, unabhängig zu sein. Man fühlt sich auch als sozusagen Taiwanese. Auf der anderen Seite wissen natürlich auch die jungen Leute, dass die chinesische Wirtschaft ein großer Abnehmer ist, also die festländische Wirtschaft ein großer Abnehmer der taiwanesischen Produkte. Und deswegen sagen die jungen Leute sowohl als auch. Es ist gerade eine neue Partei ins traditionelle Zwei-Parteien-Parlament gewählt worden. Und diese neue Partei, die überwiegend von jungen Menschen gewählt wird, die hat in ihrem Programm stehen, sowohl mit Washington als auch mit Peking gut klarkommen. Und das zeigt im Grunde auch durchaus einen Trend hin zu Pragmatismus. Den haben wir jetzt von beiden Seiten. Und bei den Amerikanern ist es so, auch die sind im Grunde in dieser Frage zu einem gewissen Pragmatismus verdammt, weil sie in der Bevölkerung den Rückhalt nicht mehr haben für diese großen militärischen Invasionen. Nach einer langen Reihe von Invasionen, die nicht das gebracht haben, was man sich erhofft hat, vorsichtig formuliert. Das letzte große Desaster war Afghanistan, 20 Jahre, ist nichts bei rumgekommen, Irak und so weiter und so fort. Das hat jetzt dazu geführt, dass die Bevölkerung, dass die Menschen sagen, ich möchte meine Frau, meinen Mann, meine Tochter, meinen Vater nicht 6, 8, 10 Monate entbehren müssen, damit sie am anderen Ende der Welt für irgendwelche Freiheiten kämpfen können, die mit uns nichts zu tun haben. Also die drei Schwerkräfte bei diesem Thema neigen eigentlich eher hin zu Pragmatismus, der mindestens dazu führt, dass man den Status quo hält, durchaus die politische Hitze hochhält auf beiden Seiten, aber ein Interesse an einem Status quo hat und unter Umständen mittel- und langfristig sogar dazu kommt, dass man sich zusammensetzt und überlegt, gibt es denn eine gesichtswahrende Lösung, wo man eine Einigung hinbekommt, mit der alle Seiten leben können.
In der Zusammenfassung heißt das, eine Einigung zur Vereinigung wird es in den nächsten 20 Jahren geben, ja oder nein?
Das weiß ich nicht. Weil die Frage ist ja, was bedeutet Vereinigung? Also man könnte ja zum Beispiel sagen, ein Kompromiss ist, Taiwan hat keine diplomatischen Beziehungen mehr zu anderen Ländern. Es sind sowieso nur noch 12 und jetzt überlegt sogar der Vatikan, das letzte wichtige Land, das zu Taiwan hält, mit dem Festland diplomatische Beziehungen aufzunehmen. Da könnte man sagen, keine diplomatischen Beziehungen mehr. Damit könnte Peking sagen, das ist eigentlich damit kein souveräner Staat mehr. Und dafür könnte Peking Taiwan zusichern, dass sie sich politisch verfassen können, wie sie wollen. So, da ist jetzt die Frage, ist das jetzt eine Wiedervereinigung oder nicht? Kann man eigentlich so nicht beantworten. Aber das ist, glaube ich, die Richtung, in die man denken muss, ohne dass das, was ich jetzt gesagt habe, konkret so kommen muss. Aber es wird etwas kommen, wahrscheinlich, wo man es austariert, wo beide mit leben können.
Chinesische Immobilienwirtschaft. Also ja. Es hat ja einen wahnsinnigen Baumboom gegeben, genau, in den letzten 30 Jahren. Inzwischen gibt es relativ viele Immobilien, die leer stehen. Es sind Immobilienkonzerne auch quasi in Insolvenz gegangen. Wie sieht das dort aus? Was ist da noch zu erwarten?
Also erstmal muss man sagen, Immobilienkrise ist nicht gleich Immobilienkrise. Also wir denken natürlich sofort an die USA, an 2008, 2009. Das lässt sich aber mit dem, was wir in China sehen, im Moment nicht vergleichen, sondern es ist eher eine Krise, wo die Immobilienbesitzer und die Immobilienentwickler eigentlich davon ausgehen, dass der Markt grundsätzlich stabil ist und in den nächsten sozusagen jetzt nicht 6 Monaten nicht zusammenbricht, was bedeuten würde, dass ich meine Wohnung ganz schnell verkaufen würde, sondern es geht eher darum, dass die Investoren und Konsumenten mit der Regierung darüber verhandeln, dass zukünftige Investitionen bessere Bedingungen bekommen. Und da ist man sich noch nicht ganz einig. Der Staat sagt, es gibt nichts. Und die Investoren und Konsumenten sagen, das wollen wir mal sehen, ob da nicht noch ein bisschen Geld in der Tasche ist. Und das ist sozusagen der eine Teil der Immobilienkrise. Der andere Teil ist, dass man bisher keine Spielregeln hatte oder wenig Spielregeln im Immobilienmarkt. Zum Beispiel die Frage sozialer Wohnungsbau, die Frage, wie viel Cash-Reserven muss ein Immobilienunternehmen haben und so weiter und so fort, ganz viele Themen. Und diese Abwesenheit von Regeln hat dazu geführt, dass einige Unternehmen über die Stränge geschlagen haben. Und da hat der chinesische Staat jetzt gesagt, so, jetzt ist Schluss. Jetzt führen wir Spielregeln ein und die werden dann so eingeführt, dass es einige Unternehmen nicht überleben. Das ist grundsätzlich nicht zu kritisieren. Was kritisch daran ist, ist, dass das über Nacht gemacht wird. Frei nach dem chinesischen Stichwort, das Huhn töten, um die Affen zu erschrecken. Und das ist natürlich etwas, was man in einer dann doch jetzt schon moderneren marktwirtschaftlichen Struktur nicht machen kann, sondern muss man einfach Karenzzeiten eigentlich haben, die einen in die Lage versetzen, sozusagen sich auf die neuen Spielregeln einzustellen. Und das ist die große Kritik, die da von den Investoren kommt, dass sie sagen, ja, alles schön gut, aber was macht der Staat denn morgen? Und da hat man den Fehler gemacht, die richtigen Regeln zu ad hoc einzuführen. Und das ist diese beiden Phänomene, einerseits die selbstbewussten Investoren und Immobilienbesitzer und andererseits diese neue Regeln, die haben dazu geführt, dass es jetzt in eine Situation kommt, wo der Immobilienmarkt eben nicht mehr so performt, wie das in den vergangenen Jahren der Fall war.
So, du hast kürzlich ein weiteres China-Buch vorgelegt, China to Go. Jetzt sag uns mal wirklich jeweils in einem Satz die drei wichtigsten Episoden, die wir wissen sollten.
Also erstmal müssen wir wissen, dass das Buch aus 100 Geschichten besteht, die man in unterschiedlicher, geradezu beliebiger Reihenfolge lesen kann, was einen interessiert. Und am Ende soll sich aber ein anderes Gesamtbild von China entwickeln. Für mich fällt es jetzt sehr schwer, drei Geschichten rauszunehmen. Ich versuche es aber trotzdem. Eine Geschichte ist sicherlich, dass die Chinesen jetzt unsere Transrapid-Technologie weiterentwickelt haben und jetzt Züge bauen werden, die so schnell sind wie Flugzeuge, indem sie diese Magnetschwebebahn in eine Vakuumröhre packen. Damit ist kein Luftwiderstand mehr da und dann können die 800, 900 oder sogar 1000 Kilometer pro Stunde fahren, können und zwar zu einem viel geringeren Energieverbrauch als das Flugzeuge können. Das ist damit auch ein Beitrag zum Klimawandel und natürlich zeittechnisch viel effizienter, weil man muss nicht auf diesen Landebahnen und Zufahrtswegen rumfahren, hat keine Wetterprobleme und so weiter und so fort. Das ist so eine Entwicklung, die in dem Buch beschrieben wird. Eine andere Entwicklung ist eben das Thema Batterietechnologie, wo die Chinesen eben aus eigener Kraft tatsächlich plötzlich wettbewerbsfähige Batterien hergestellt haben und eben nicht nur diese Batterien jetzt haben, die Weltmarktführer sind, sondern auch schon vor 25 Jahren die Rohstoffe dazu eingekauft haben. Und das zeigt ein bisschen die strategische Ausrichtung. Das dritte Thema ist diese Modemarke Shane, die auch inzwischen in Europa bekannt ist, die eben das Textilgeschäft völlig revolutioniert hat, weil die in der Lage sind, in ganz kurzer Zeit sozusagen im Rhythmus von wenigen Tagen auf neue Trends, Modetrends zu reagieren, die Algorithmen im Netz, im Web erspüren und dann eben plötzlich vorschlagen, die Kundinnen möchten jetzt gerne Miniröcke in Blau mit gelben Punkten und vorne zwei Taschen kaufen und die dann in der Lage sind, das ganz schnell herzustellen, ökologisch sehr bedenklich, weil es dazu führt, dass man die Dinge nur einmal benutzt sozusagen und dann sofort wieder was Neues kauft. Deswegen gibt es jetzt auch schon Gegentrends. Aber auch das ein Beispiel dafür, wie ein chinesisches Unternehmen eben jetzt nicht nur die Trends in China, sondern auch global setzen kann.